Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eingeladen hat, ein Kurzreferat zu Lernen durch Bewegung zu halten. Ja, zunächst einmal möchte ich ganz gerne auf den gesundheitlichen Zustand von Kindern eingehen. Dann mache ich einen kurzen historischen Schwenk, um dann auf das lernförderliche Potenzial von Bewegungen Ihnen vorzustellen. Und im Anschluss daran stelle ich Ihnen dann einige praktische Beispiele vor aus diesem Geheft. Lernen in Bewegung, das ist damals in München entstanden an der LMU von Professor Kahlert und Professor De Bruyn, und das habe ich damals wissenschaftlich begleitet. Da stelle ich Ihnen einige praktische Beispiele nachher vor aus den Fächern Sachunterricht, Mathematik und Deutsch. Ja, manche Wissenschaftler schaffen schon mit spitzer Zunge eine neue Spezies, nämlich den Homo inactivus overfed. Laut Forsa-Umfrage, die haben mehrere Kinderärzte befragt, die festgestellt haben, dass es eine starke Zunahme gibt bei Kindern von Haltungsschäden, Rückenschmerzen, Übergewicht und motorische Defizite. Im Januar ist ganz neu die zweite Welle der KICS-Studie herausgekommen, die Ergebnisse. Und da wurde festgestellt, dass jedes siebte Kind in Deutschland übergewichtig ist. Das ist seit circa zehn Jahren so. Das stagniert zum Glück. Also es ist nicht schlimmer geworden. Aber ungefähr 15% der 7- bis 10-jährigen Kinder und 5,9%, also knapp 6%, sind adipös bzw. übergewichtig. Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungs ist nicht besonders groß. Das hängt natürlich einmal mit der Ernährung zusammen, aber auch mit Bewegungsmangel. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die im Grundschulalter übergewichtig eingeschult werden, die bleiben es auch im Erwachsenenalter. Deutschland gehört mittlerweile an vierter Stelle. Dort gibt es die Menschen, die am meisten Übergewicht haben, an vierter Stelle, direkt hinter den USA. Und Übergewicht korreliert auch mit Bildungshintergrund. Also Kinder, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, die sind häufiger davon betroffen. Ja, Bewegungsmangel trägt als vierter Risikofaktor zur Sterblichkeit bei, laut WHO. Und zwar hat es schwere Erkrankungen zur Folge wie Diabetes oder Herzerkrankungen und auch bestimmte Krebserkrankungen. Dass Bewegung lernförderlich sein kann, das wurde lange Zeit überhaupt nicht bedacht. Im Gegenteil, man hat gedacht, man müsse Kinder ruhig stellen, damit sie besser lernen. Und die Krönung war die Erfindung von Gottlieb Schreber, das ist ein Arzt, der hat sogenannte Kopf- und Körperhalter erfunden, um das wilde Kind zwanghaft zu begradigen, weil damals dachte man, dass Bewegung dem Lernen abträglich sei. Man versuchte durch Ruhigstellung des Körpers, versuchte man das Lernen effizienter zu machen und Lernprozesse zu optimieren. Und Foucault zitiert auch einen Pädagogen aus dem 18. Jahrhundert, der niedergeschrieben hat, welche Bewegungsabläufe beim Schreiben da sein müssten. Da wurde nur angefangen bei den Füßen, bei der Magengegend und bei dem kleinen Finger, der in einem bestimmten Winkel abzustehen hat. Aber Kinder nehmen die Welt durch Bewegung wahr und machen ganz wichtige Erfahrungen, zum Beispiel, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wenn man sich bei Wind und bei Sturm gegen den Wind lehnt, erfahren Kinder in dem Moment, dass Luft Materie ist und dass Luft nicht nichts ist. Oder wenn sie sich in der Schaukel eindrehen, erfahren Kinder Fliehkräfte. Durch Heben eines schweren Steines erfahren Kinder, was Gewicht ist. Durch Sprünge lernen sie, Entfernung einzuschätzen. Allerdings muss das natürlich adaptiert werden, weil Kinder wachsen ja und haben da immer wieder, müssen das immer ein bisschen anpassen. Sewald spricht in dem Kontext von impliziten leiblichen Wissen, das Kinder eben über Bewegung machen und erfahren. Und mit diesem impliziten leiblichen Wissen kommen Kinder in die Schule. Und dieses Wissen sollte auch aufgegriffen werden und genutzt werden, vor allen Dingen für Lernprozesse. Und wenn Sie jetzt Kinder in der Pause beobachten oder im Sportunterricht, dann stellen Sie fest, dass die meisten Kinder große Freude haben am Bewegen, dass sie die meisten Kinder ein großes Bewegungspotenzial haben. Und das könnte für das Lernen genutzt werden. Und da möchte ich Ihnen drei verschiedene Beispiele vorstellen. Einmal Bewegung als rhythmisierendes Element. Das kennen Sie alle. Bewegung als Bewegungspause zum Beispiel. Oder Bewegung als lernbegleitendes Element. Das ist, wenn die Bewegung den Lernprozess begleitet, wie bei einem Schleichdiktat zum Beispiel. Und die Königsdisziplin wäre dann die Bewegung als lernerschließendes Element. Und zu diesem letztgenannten Element, da sind eben hier aus diesem Geheft viele Beispiele drin. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt einige vorstellen. Wenn man jetzt innere Bilder über Bewegung versucht zu initiieren bei Kindern, dann werden die für Kinder konkret. Also sie bekommen eine Vorstellung von einem Gegenstand oder von einer Bewegung. Und solche konkreten Vorstellungen helfen es Kindern, abstrakte Sachverhalte besser zu verstehen oder besser auf sie zurückgreifen zu können. Hier bei diesem Beispiel sollen Kinder ein Dreieck darstellen und sie sollen besprechen, worauf besonders geachtet werden muss, damit diese Figur aus einem Seil zum Beispiel besonders gut gelingt. Das wird dann anschließend erweitert auf verschiedene Dreiecksformen, gleichseitiges Dreieck oder ein rechtwinkliges Dreieck. Und da wäre dann die Verbalisierung natürlich ganz besonders hilfreich, um herauszufinden, was ist denn da an den verschiedenen Dreiecksformen so besonders. Ein weiteres Beispiel aus der Geometrie: Zeichnen eines Kreises. Das könnten Kinder in Partnerarbeit machen. Ein Kind ist der Mittelpunkt, ein anderes Kind läuft den Umfang ab und die beiden sind verbunden durch ein Seil. Was stellen die Kinder fest? Die Kinder, die müssen das Seil gespannt haben, damit der Kreis keine Dellen bekommt, also dass der Abstand zum Mittelpunkt immer gleich ist. Und jetzt sind Sie gefragt, Sie dürfen mal mit Ihrem Körper ein Rechteck darstellen. Sie dürfen das alleine machen, können aber auch zu zweit zusammengehen. Versuchen Sie mal mit Ihrem Körper ein Rechteck darzustellen. Gut. Prima. Wenn Kinder das machen, fangen sie häufig so an und schwenken dann ganz schnell um darauf. Ich habe hier vorne schon ein paar Beispiele gesehen. Und wenn Sie erkannt haben, dass das ja eigentlich nicht wirklich ein Rechteck ist, sondern eher eine Raute, aber nicht wirklich ein Rechteck, und dann schon diesen Prozess vollziehen, haben Sie eigentlich schon ganz wesentliche Merkmale erkannt. Nämlich, es müssen immer zwei Seiten gleich lang sein, oben und unten. Die Seiten müssen parallel sein und es muss vier rechte Winkel geben. Natürlich ist das immer bei der körperlichen Darstellung ein bisschen schwierig, was man natürlich dann auch verbalisieren muss. Und hier habe ich auch ein Beispiel mitgebracht bei einem spezifischen Rechteck, nämlich dem Quadrat. Die Kinder sind nie alle gleich groß und deswegen kann das auch nicht wirklich hinhauen. Aber man könnte das besprechen und dann ist man auch gleich bei den Merkmalen von einem Quadrat. Jetzt habe ich noch ein paar praktische Beispiele aus dem Bereich Mathematik. Ein sehr schönes Beispiel aus der ersten Klasse. Da sollen Kinder die Zahl eine Zahl würfeln, zum Beispiel 3, und anschließend sollen sie mit der Anzahl ihrer Körperteile den Boden berühren. Also das macht Kindern auch sehr viel Spaß und es kommen sehr lustige Figuren oft zustande. Jetzt für die Älteren, da wird im größeren Zahlenraum die Einer, die Zehner, die Hunderter definiert mit bestimmten Bewegungen und die Zahlen werden dann gesprochen. Oder aber das Rechenjogging, da schreibt der Lehrer einen Divisor an die Tafel, zum Beispiel die 7. Die Kinder sollen leise am Platz joggen. Und der Lehrer nennt eine Zahl und wenn die Zahl durch den Divisor teilbar ist, dann sollen sie sich einmal um die eigene Achse drehen. Das ist das Rechenjogging. Noch ein weiteres Beispiel aus der Geometrie. 2 Schüler sollen sich gegenseitig spiegeln. Stellt sich ein Schüler hin, dann nimmt man ein Seil oder einen Stab in die Mitte und ein weiterer Schüler soll den anderen spiegeln. Jetzt bräuchte ich mal von Ihnen ein Versuchskaninchen. Wer hat mal Lust, mich zu spiegeln? Also ich hebe jetzt mal die Hand so hoch. Wer spiegelt mich mal? Okay? Genau. Ich hebe meine linke Hand. Welche Hand heben Sie? Nee, die rechte. Es war richtig. Richtig. Beim Spiegelbild wird nämlich die Orientierung verändert. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn im zweidimensionalen Raum werden die beiden Figuren zusammengeklappt. Es findet quasi eine Drehung um 180 Grad statt. Und das kann man sehr schön mit den Körpern darstellen. Man kann verschiedene Figuren einnehmen und so den Kindern das versuchen zu erklären und plausibel zu machen vor allen Dingen auch. Ja, wenn Kinder sich zu wenig bewegen, dann können sie auch nicht so gut eine räumliche Vorstellung entwickeln. Und die räumliche Position ist oft entscheidend, auch für die Inhaltsentnahme von Texten. Und da habe ich Ihnen 2 Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel ist, wer ist gemeint? Des Bruders Vater oder des Vaters Bruder? Federici ist eine Neurowissenschaftlerin, die hat eine Untersuchung gemacht mit Kindern, die 6, 7 Jahre alt waren. Und sie hat festgestellt, dass die Kinder mit 6, 7 Jahren fast nahezu alles verstehen können. Aber bei dieser Wortkonstellation haben die Kinder in dem Alter Schwierigkeiten und besonders diejenigen, die sich zu wenig bewegen und die zu wenig räumliche Vorstellungen haben. Ein anderes Beispiel ist der Satz, die Frau sieht der Mann. Wir als Erwachsene wissen sofort, dass wir die Frau, wenn wir den zweiten Teil des Satzes lesen, neu bewerten müssen, nämlich dass das nicht im Nominativ steht, sondern im Akkusativ. Und diese Satzkonstruktion ist im Deutschen zulässig, wird aber von Kindern schwer verstanden. Es ist untypisch, gebe ich zu. Normalerweise sagen wir, der Mann sieht die Frau, aber die andere Satzkonstruktion ist auch möglich. Also Sie sehen, auch im Deutschen ist die räumliche Position wichtig für Inhaltsentnahme. Ja, und als praktische Beispiele gibt es das Buchstabenturnen. Hier habe ich ein Beispiel für die Großbuchstaben. Ich habe das mit Kindern immer auf dem Boden gemacht. Und da haben sie sehr viel Spaß und Freude daran gehabt. Und vor allen Dingen bei Buchstaben, die leicht zu verwechseln sind, da erinnern sich Kinder einfach sehr gut daran, wo lagen sie jetzt, wenn sie den langen Strich dargestellt haben, waren sie am Fenster oder waren sie am Tür. Und das kann so eine Gedankenstütze sein, um diese beiden Buchstaben auseinanderzuhalten. Ein anderes Beispiel sind Bewegungsgeschichten, wo Kinder dann eben den Inhalt ausführen müssen. Zum Beispiel krieche unter deinen Tisch, sage leise, hier ist es kalt. Also Bewegungsgeschichten sind auch sehr schön, wo man sehen kann, ob der Inhalt verstanden wurde. Oder das blinde Schreiben. Ein Kind schreibt Lernwörter. Da ist es natürlich wichtig, dass die richtig geschrieben werden. Ein anderes Kind hat die Augen zu und schreibt sie blind mit und kann vielleicht auch dann die Buchstabenfolge laut sprechen. Und bei dem Satzzeichenspiel, da werden Einzelsätze langsam vorgelesen und die Kinder simulieren am Ende des Satzes dann das entsprechende Satzzeichen. Zum Beispiel beim Punkt hinsetzen, beim Ausrufezeichen mit dem Fuß aufstampfen und beim Fragezeichen die Achseln zucken. Dann gibt es noch die Körpergrammatik, also Groß- und Kleinschreibung ist klar. Wenn Wörter klein geschrieben werden, gehen sie in die Hocke. Bei großgeschriebenen Wörtern stehen sie auf. Das Beispiel finde ich sehr schön und lässt sich sehr gut in der Turnhalle umsetzen, das Vorsilbenspiel. Da sind zwei Kinder, sind Verben. Und die Verbenkinder sind die Fänger. Und die Fänger müssen jetzt die zu ihnen passenden Vorsilben fangen. Also die Kinder bekommen quasi so Schilder umgehängt und spielen dann damit Fangen. Das Wortartenspiel, da werden auch bestimmte Bewegungen verknüpft mit den Wortarten. Und bei dem Time Walk, da werden Verben konjugiert und je nachdem wird bei der Zukunft geht man einen Schritt nach vorne, bei der ersten Vergangenheit einen Schritt zurück, bei der zweiten Vergangenheit zwei Schritte zurück und so weiter. Es ist ganz interessant, in den USA haben sie eine Untersuchung gemacht und haben Probanden von der Zukunft erzählen lassen, von ihren Zukunftsvisionen. Und man hat festgestellt, dass ein Mensch, der von der Zukunft erzählt, der beugt sich leicht nach vorne. Und ebenso, wenn er von der Vergangenheit berichtet, dann lehnt man sich ein Stück zurück. Also das fand ich eigentlich ganz interessant und das ist direkt übertragen worden auf das Spiel. Ja, in den USA haben sie eine weitere Untersuchung gemacht, die etwas erstaunlich ist. Man hat Klienten mit Botox die Stirn gelähmt. Und jetzt sollten diese Klienten Sätze sagen, die Trauer ausdrückten oder Wut. Und die Gegenüber saßen, die sollten dann die Sätze interpretieren. Und die Sätze bei den Botox-gelähmten Probanden, die wurden nicht so schnell verstanden wie von den Personen, die ihre Stirn runzeln konnten. In München, jetzt mache ich noch mal kurz zurück, in München hat man eine ganz ähnliche Untersuchung durchgeführt an der TU. Dort hat man auch mit Botox die Stirn bei Probanden lahmgelegt und hat die Aktivität in der Amygdala gemessen. Die Amygdala, da vermutet man das emotionale Denken. Und man hat festgestellt, dass die Amygdala nicht aktiviert war, wenn die Personen traurige Sätze sagten oder lustige Sätze sagten. Sobald sie aber einen Witz erzählten, also wo die Stirn nicht gerunzelt wird, sondern die Lachfalten involviert waren, da hat die Amygdala ganz normal, die Neuronen haben in der Amygdala ganz normal gefeuert. Das bedeutet, dass also Sprachverständnis ein hohes Maß an Stimulation braucht durch Mimik und Gestik. Und Neurowissenschaftler und Psycholinguisten haben auch festgestellt, dass Leute, denen ein Wort auf der Zunge liegt, aber ihnen das Wort nicht einfällt, dass die dann anfangen, zu bestimmten Gesten zu greifen und anfangen zu schnippen oder irgendwelche Gesten vollführen. Und anscheinend helfen diese Gesten, mehr auf das gesuchte Wort zu fokussieren. Also Sprachverständnis scheint ein hohes Maß an Stimulation zu brauchen durch Handlung. Und Glenberg, auch in den USA eine Untersuchung, hat mit Kindern Texte nachspielen lassen und hat festgestellt, dass das zu einem besseren Leseverständnis führt und zu einem größeren Wortschatz. Jetzt habe ich noch ein Beispiel aus dem Sachunterricht. Nämlich eine Nahrungskette im Wald. Das ein Kind ist zum Beispiel ein Ahornblatt, die anderen Kinder sind Tiere und die haben einen Wollknäuel in der Hand. Und hier bei diesem Beispiel geht es um Fressen und Gefressen werden. Bisschen brutal. Aber hier kann man an diesem Beispiel sehr schön aufzeigen, wie das Nahrungsnetz funktioniert, exemplarisch an einigen ausgewählten Tieren. Zum Beispiel die Laus, der Regenwurm, die Raupe, die alle das Ahornblatt fressen. Und jetzt kommen größere Tiere ins Spiel. Und man sieht, wie sich das alles vernetzt. Die Kinder halten dann den Wollfaden in der Hand und werfen dann immer einem Tier, das sie fressen, dieses Wollknäuel zu. Ja, was passiert jetzt bei einer Klimaveränderung? Was passiert, wenn Tiere von der Speisekarte verschwinden? Was passiert dann mit unserem Nahrungsnetz? Das schaut dann plötzlich so aus. Also ich finde, an diesem Beispiel kann man ganz schön und anschaulich zeigen, was passiert, wenn sich unsere Umwelt eben auch verändert. Dann noch ein weiteres Beispiel aus dem Sachunterricht, nämlich die Aggregatzustände. Das kann man sehr schön auch über Bewegung darstellen und veranschaulichen. Der Aggregatzustand fest, da sind die Kinder so kleine Moleküle, die ganz dicht gedrängt, eng beieinander stehen und sich nur leicht schwingen. Sie sind nicht ganz starr, sie schwingen ganz leicht, aber sie bewegen sich nicht im Raum. Sobald der feste Körper in einen flüssigen Zustand übergeht, da sind sie zwar noch locker miteinander verbunden, aber sie bewegen sich schon leicht durch den Raum. Und im gasförmigen Zustand sind sie alleine, losgelöst voneinander und sie bewegen sich immer schneller. Das einzige Problem bei dieser Darstellung ist, dass natürlich die dritte Dimension, die drei Dimensionen nicht ausgefüllt werden können, wie beim Wasserdampf, der natürlich nach oben steigt und die Kinder können natürlich keine Luftsprünge vollziehen. Aber das müsste man in dem Fall auch verbalisieren. Jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Beispiele mitgebracht, Bewegung als rhythmisierendes Element. Sie alle kennen die Flüsterpost. Und da gibt es ein anderes Beispiel, was sehr schön ist, nämlich die Grimassenkette. Das funktioniert ganz ähnlich wie die Flüsterpost. Ein Kind zieht eine Grimasse und das muss dann weitergegeben werden von Kind zu Kind. Die Umkleidekabine ist auch ein sehr nettes Spiel. Stehen sich zwei Partner gegenüber und mustern sich sehr aufmerksam. Dann drehen sich die Kinder auf ein Signal um und drehen sich den Rücken zu und dürfen eine Kleinigkeit verändern, zum Beispiel einen Knopf schließen oder eine Haarspange entfernen. Danach drehen sie sich wieder um und dann muss festgestellt werden, was hat sich denn verändert. Also es auch mit Konzentration hängt es auch zusammen. Der Klammeraffe Hans, der eignet sich ganz gut, bevor man eine Probe schreibt, eine Lernzielkontrolle. Der Klammeraffe, der hängt sich immer gerne an den Rücken dran, ist schwer und lässt sich schlecht abschütteln und drückt die Kinder nach unten. Die Kinder laufen in dieser gekrümmten Haltung durchs Klassenzimmer und wenn sie einen anderen Schüler begegnen, dann schleudern sie den Klammeraffen vom Rücken und öffnen sich und ja, lockern sich auch ein bisschen. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel. Wenn Sie Lust haben, dann dürfen Sie das alle mal mitmachen. Bitte aufstehen. So, jetzt komme ich mal nach vorne. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber es wird dann schon ein bisschen schwieriger. Wir laufen jetzt mit unseren Füßen die Ecken eines Quadrates ab. Ich mache es mal kurz vor. Wir beginnen mit dem rechten Fuß. Ein Schritt nach vorne, ein nach rechts, ein nach hinten und wieder nach links. Nochmal. Mit dem rechten Fuß vor, rechts, zurück, links. Vor, rechts, zurück, links. Ja, gar kein Problem, ist ganz einfach. Aber jetzt kommt eine Dreierbewegung mit den Armen dazu. Hoch, Schulter, runter. So, beides für sich ganz einfach, aber in der Kombi gar nicht so einfach. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem mit den Füßen und beschreiten einmal die Ecken des Quadrates und dann kommt erst die Handbewegung dazu. Wir beginnen mit dem rechten Fuß. Vor, rechts, zurück, links. Vor, rechts, zurück, links. Vor, rechts, zurück, links. Vor, rechts, zurück, links. Also Sie merken schon, dieser Viererschritt mit dieser Dreierbewegung erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Und ja, ist auch eine schöne Auflockerungsübung. Ja, das war's jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, Sie haben ein paar neue Anregungen bekommen. Wenn Sie wollen, können Sie sich dieses Geheft nachher von der BZGA kostenlos mitnehmen. Und wenn nicht genügend Hefte da sein sollen, Sie können sich das kostenlos im Internet auch bestellen bzw. digital herunterladen. Am Stand vorne von der BZGA gibt es auch noch dieses Unterrichtsmaterialien. Vielleicht werden Sie ja da auch noch für andere Sachen für dich. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.